Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 22, 2010. Nichts passiert diese Woche. Ganz genau so ist es nämlich auch. Und deswegen habe ich mal die Zeit jetzt hier genutzt, um euch von etwas zu berichten. Das ist irgendwie total untergegangen in den letzten Episoden, weil da zu viel anderes angestanden hat. Und zwar war das das Erscheinen von Ubuntu 10.4 LTS. 10.4 LTS, das war mein Android-Handy. Ja, es ist ja so, dass diese Ubuntu-Distributionen kontinuierlich verbessert wurden. Und bei der letzten Version 9.10, das war dann irgendwo ein kleiner Ausrutscher in Sachen Stabilität, weil eben das Ganze auf verschiedenen Geräten ja nur schlecht lief. Jetzt ist die 10.4 herausgekommen als LTS-Version und die ist jetzt schon ausgereifter als eigentlich alle anderen Versionen, die jemals von Ubuntu auf den Markt kamen. Das lässt sehr hoffen. LTS bedeutet Long-Term Support und das wiederum heißt, dass mindestens für 18 Monate Support gegeben ist. Ja. Normalerweise deutlich länger sogar noch bei den LTS-Versionen. Also das ist sowas wie eine Version, wo man sich drauf verlassen kann, dass es lange Zeit Updates von Ubuntu her gibt. Oh, meine Nase ist ein bisschen zu. Mist. Aber das sollte euch jetzt nicht länger stören, als wenn ich mich jetzt anhöre wie Mickey Mouse. Das ist sowieso immer der Fall. Also sonst, ihr habt euch ja schon dran gewöhnt. Ne? gut. Auf jeden Fall mit der Ausgabe 10.04 von Ubuntu hat es jetzt wirklich diese New Linux Distribution ein Level erreicht, wo wirklich jetzt das Ganze bereit ist für den Hauptgang, ja, in Neudeutsch sagt man wohl den Primetime, ja, bereit für Primetime, ja, und endlich auch jetzt richtig für Einsatz an Arbeitsplätzen und das Hauptsystem. Nicht, dass die anderen Versionen nicht schon geeignet wären dafür, aber jetzt hier mit dieser Version, das ist praktisch das Tüpfelchen auf dem I. Da stimmt jetzt auch alles. Die Optik wurde gut überarbeitet. Ja, sieht jetzt professionell aus. Die Funktionen wurden nochmal erneuert. Nicht allzu viel Neues hinzugepackt, was wieder vielleicht Fehlerquellen auftun würde, sondern die bestehenden Funktionen wurden verbessert, etwas verändert. Ja, zum Beispiel ist da hervorzurufen, dass Ubuntu Software Sender, das jetzt wirklich super gut ist und eigentlich braucht man mit dem ganzen Synaptik-Kram als, ich finde Synaptik super gut, ich benutze das, aber wenn man jetzt als unbedarfter Benutzer hier, als Beginner, Anfänger, sage ich mal, hier seinen Computer anschalten will und einfach loslegen, da findet man dann eben eine umfangreiche Softwarebibliothek mit den besten Anwendungen, die es dann so gibt, unterteilt in verschiedene Bereiche, zum Beispiel Accessories, Bildung, ja, Schriftarten, Spiele, Grafik, Internet, Office, Sound und Video und so weiter und so weiter. Und da kann man sich die einzelnen Kategorien auswählen und dann findet man dann eben die wichtigsten Programme unter dem jeweiligen unter dem jeweiligen Erscheinungsbild dann eben, ja. Also irgendwie bin ich noch ganz so bei der Sache heute, ja. Naja, es ist so, dass sicherlich bei Ubuntu 10.4 eben jetzt das Augenmerk liegt auf Stabilisierung, auf Verbesserung der Funktion. Sehr schön auch die Integrierung jetzt von Ubuntu One. Da ist dann praktisch auf der Taskleiste ein Punkt. Da ist auch übrigens dann der Chat mit integriert. Chat wird jetzt standardmäßig Empathy benutzt. Auch da sehr, sehr schön gemacht. Das ist ein Multi-Messaging-Client. Damit kann man Dienste wie IM, Yahoo, GTalk, Jabba und so weiter und so weiter. Kann man da alles nutzen damit. Und auch integriert ist jetzt Quibber. Ein Tool, um zu twittern, aber nicht natürlich wird nicht nur Twitter unterstützt, sondern ja, was wäre Open Source Software, wenn sie nur solche einsamen Plattformen unterstützen würden. Nein, es wird auch Identica unterstützt, ja, und andere Plattformen, die eben jetzt unter ähnlichen Systemen arbeiten, ja. Der Twitter-Client an sich oder eben der Social Messaging-Client, mit dem man übrigens auch Flickr sogar nutzen kann, der ist aber sehr, sehr spartanisch aufgebaut. Also wer schnell mal eine Notiz wegschicken will und eine kurze Übersicht von eingehenden Tweets haben will, das ist okay, aber so richtig Funktionen wie zum Beispiel Verfolgen von Leuten oder unfollowen, das funktioniert da nicht damit. Da muss man dann wieder auf die normale Twitter-Seite gehen. Also nur ein ganz simpler Twitter-Client mit den absoluten Grundfunktionen. Mehr nicht. Aber es ist schön, weil es in das System integriert ist. Und der Chat eben auch. Auch das ist eben sehr, sehr schön gemacht. Man hat beim Start, kann man auswählen, dass der auch gleich gestartet wird. Und hat man im Betriebssystem auf der Taskleiste gleich in diesem zusammengefassten Bereich Sachen, wo man zum Beispiel seinen Status auswählen kann und so weiter. Und darunter birgt sich dann auch das Ubuntu One. Und da ist es so, dass man jetzt Bookmarks, Kontakte und natürlich Dateien auf diesen Ubuntu One Sync Service, sage ich mal, ist das, hochladen kann, und das ist wie so eine Art, ja, File Space, eben auch für Bookmarks und Kontakte, worauf Ubuntu dann zugreifen kann und direkt praktisch auch wiederum abgleichen und ins System integrieren. Also auch das ist sehr, sehr schön. Das ist kein richtiges Backup-System, würde ich mal sagen, aber trotzdem kann man zum Beispiel eben ein Verzeichnis festlegen und sagen, okay, die Dateien, die sollen auch bei Ubuntu One auf dem Server gespeichert werden, damit ich von jedem Ubuntu-Rechner mit der entsprechenden Version zugreifen kann über Ubuntu One. Auch das ist eine gute Sache. Nutze ich jetzt persönlich nichts, weil ich eh alles bei Google habe. Und da ist jetzt, diese Integration nicht vorhanden. Schön wäre es, wenn es mal in Zukunft eine Android-App geben würde, um eben auf die Files von Ubuntu One, auf die Dateien von Ubuntu One zuzugreifen. Und natürlich auf die Bookmarks und Kontakte. Das wäre eine schöne Sache. Dann würde ich es wahrscheinlich auch nutzen. Ansonsten, ja, es gibt neue Designs, neues Aussehen. Das neue Standarddesign ist etwas dunkler gehalten als normal. Wem das nicht zusagt, dann gibt es dafür das Ganze nochmal in einer helleren Version. Die Icons sind sehr, sehr schön gestaltet worden neu. Und ja, auch unter der Haube sieht es dann aus. Wieder mal einen neuen Bootloader, der auch sehr, sehr schön ist. Braucht etwas länger übrigens zum Booten als die Vorgängerversion. Aber dafür scheinen doch einige Probleme ausgemerzt zu sein. Und da ist dann so 5 bis 10 Sekunden länger warten doch es wert, ja, wenn es überhaupt hinkommt mit dieser Zeitangabe. Ja, und da sieht es jetzt wirklich sehr, sehr schön aus. Wie immer wird es zum benutze ich ja auch für den Podcast eben dieses Linux, dieses Ubuntu Linux. Ich muss allerdings, auch das habe ich ja schon mal erwähnt, weil ich jetzt über Ustream aufzeichne, auch einen Windows-Rechner mitlaufen lassen, der also praktisch die Aufzeichnung und das Livestreaming zu Ustream übernimmt, während alles andere auf dem Linux-Laptop gemacht wird, auf dem New-Linux-Laptop. Ich werde es mal probieren, ob das jetzt mittlerweile geht mit der neuen Version. Es ist halt so, dass die Flash-Integration bei Ustream nicht ganz optimal ist und deswegen eben Linux bisher nie funktioniert hat. Aber ich werde es mal demnächst ausprobieren, ob vielleicht das sogar verändert wurde. Denn es geht einiges viel, viel besser. Ich habe zum Beispiel eine Creative Webcam. Die ist eigentlich recht okay, da kann man nichts sagen, ist auch gar nicht so alt. Aber ich habe immer Probleme damit gehabt, mit verschiedenen Programmen, zum Beispiel mit dem Programm Cheese. Ja, das ist ja sehr, sehr, sehr schön, da kann man Effekte mit reinmachen, ja, kann Videos aufzeichnen mit einzelnen Bilder und so weiter und so weiter. Das hat nie so richtig hingehauen, ständig gab es Aussetzer. Genauso wie mit der integrierten Kamera auf meinem Laptop, das gab auch immer Probleme, aber auch das wurde erfreulicherweise drastisch verbessert. Und das freut mich natürlich besonders, ja, dass jetzt hier diese Webcam-Unterstützung wesentlich besser gelungen ist. Ja. Und da macht es dann doch wesentlich mehr Spaß. Ich starte gerade ja jetzt diese Cheese auf meinem Laptop und sieht sehr, sehr schön aus und funktioniert dann auch. Endlich! Richtig. Ja, man glaubt halt gar nicht, wo eben viele Probleme liegen. Und ich glaube, dass diese kleinen Probleme, das ist halt immer noch das gewesen, was viele Leute, wenn wir ehrlich sind, ja, abgehalten hat, eben dieses New Linux zu benutzen. So kleine Sachen wie eben, ja, ich hole mir was, und dann will ich es anschließen, dann muss es funktionieren. Ist mir egal, ob der Hardwarehersteller Linux unterstützt oder nicht. Ja, ist mir egal, ob in der Community dann heißt, ja, dann müsst ihr einen Hersteller wählen, wo Linux unterstützt oder so. Ja, das ist alles Wurst. Ich hab ein Equipment, das will ich benutzen, fertig. Und das muss funktionieren. Ja. Das ist eben die Haltung vieler Benutzer. Ist zum Teil auch verständlich. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn immer mehr Hardware gleich vom Start aus benutzt werden kann. Und da hat Ubuntu immer sich sehr viel Mühe gemacht, genau dieses Ziel zu erreichen. Und mit 10.4 sind sie wieder ein ganzes Stück in diese Richtung gegangen. Und ich würde eben jetzt sagen, jetzt ist langsam der Punkt erreicht, wo man sagen kann, das kann man jedem normalen Benutzer vorsetzen, ja. Auch wenn das nicht so viel Ahnung vom Computer hat. Mit diesem Linux-System kommt er zurecht. Vielleicht besser als mit manchem, mit mancher Windows-Version oder mit macOS. Es ist einfach sehr, sehr gut aufgebaut. Es ist logisch, man braucht kaum was zu tun. Die Installation läuft mit ein paar Mausklicks ab. Man muss keine ellenlangen Fragen mehr beantworten, ja, was man alles tun will. Ja. Sondern man kann sich durchklicken, ein paar Mausklicks, ein paar Mal bestätigen und zack, hat man eine funktionierende, ausreichende Linux-Version drauf. Dann startet man das Ubuntu Software Center, wählt sich aus, welche Programme man haben will, mit schönen Icons und so weiter, alles intuitiv gemacht und zack, hat man dann die Sachen, die man braucht, drauf und kann damit arbeiten. Und so soll es ja auch letztendlich sein. Aber man lässt eben auch den Profis den Rahmen zu sagen, ja, okay, ich möchte aber jetzt auch hier im Hintergrund noch ein paar andere Sachen machen. Ich brauche meine Kommandozeile und so weiter. Und auch das ist möglich. Aber man braucht sie als Normalbenutzer absolut nicht mehr bei dem Ubuntu. Und das ist eine wichtige Sache, ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Distributionen. Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, der Preis für freie Software ist manchmal auch die etwas schlechtere Bedienung. Ist manchmal auch, dass es eben viele Software nicht gibt, die man gern hätte. Aber zunehmend kann man das eben so nicht mehr sagen. Freie Software, ja klar, ich bin bereit für freie Software doch einiges an Opfer zu bringen. Aber man muss es kaum noch mit Ubuntu. Also in den heiligen Himmel der Open Source Software Generation kommt man nicht mehr, wenn man nur noch Ubuntu benutzt, ja, also denn so groß sind die Opfer dann nicht mehr, die man da bringen muss. Bei der in Distribution 10.04 LTS ist tatsächlich sogar standardmäßig, wenn man es installiert, eine Videobearbeitungssoftware dabei, und das war auch immer so ein Punkt, wo viele gesagt haben, ja, unter Linux gibt's ja für Videos keine richtige Software, also kann man vergessen. Auch das kann man jetzt nicht mehr sagen. Also eine Software mit den Grundfunktionen für Videobearbeitung ist vorhanden. Standardmäßig, man kann sich verschiedene andere Programme, wie zum Beispiel das Programm Kino, drauf laden. Auch das als freie Software kostenlos über diese Ubuntu Software, über das Ubuntu Software Center. Und ja, dann kann man sich dieses Programm dann eben auch antun, und damit kann man auch komfortabel was machen. Ja. Auch zum Schneiden, Konvertieren und so weiter gibt es gute Software, beispielsweise das AFIDemux. AFIDemux ist wirklich sehr, sehr schön und tut eben nicht nur AFI-Dateien bearbeiten, sondern eben auch Auxiora, MP4, und MPEG-2 natürlich schneiden. Und zwar kann man Sachen schneiden, zum Beispiel Werbung rausschneiden, ohne dass man neu konvertieren muss. Man kann allerdings auch sagen, ich möchte ein ganz anderes Format und einfach ein anderes Format konvertieren. Als Container werden unter anderem auch MKV angeboten, ja, und so weiter und so weiter. Funktioniert übrigens auch mit TS-Dateien. Ich muss allerdings nur ausprobieren, ob TS-Dateien von verschiedenen SAT-Receivern da auch wunderbar funktionieren. Ja, also man sieht, es gibt mittlerweile sehr viel. In der Audiobearbeitung nutze ich seit Jahren schon einen der besten Audio-Editoren, die mir untergekommen ist, nämlich Audacity. Das Teil funktioniert einfach klasse, und da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Das ist ein Multispur-Rekorder und der fluppt einfach super. Ich habe früher die Podcasts, wo ich noch nicht live gemacht habe, war ja nicht alles auf einer Spur oder auf einer Stereospur, sondern da hatte ich ja verschiedene Nachbearbeitungen gemacht. Ja, das heißt zum Beispiel, ein Jingle wurde erst nachträglich eingefügt und so weiter und so weiter. Und das hatte ich alles gemacht, und hatte ich dann schon mal ein paar Kanäle offen, noch ein paar Soundeffekte dazu gemacht, ja. Und so weiter. Und es funktionierte alles wunderbar. Ich hab sogar mit diesem Audacity, wohlgemerkt, nur mit dem Audio-Editor Remixe gemacht von Songs. Und auch das funktionierte, wobei das ist natürlich eigentlich nicht die das Betätigungsfeld von Audacity als Multispur-Rekorder. Aber man sieht, die Funktionen sind so genial und so vielfältig, dass das auch kein Problem darstellt. Ja. Es gibt mittlerweile extrem viele Software-Emulationen von Synthesizern, ja, das heißt jetzt sowas wie der Rebirth, und weitere Drum-Computer. Also das hat mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr gewundert. Auch vernünftige Tracker-Software ist jetzt vorhanden, ja, so im Stil von Cubase und so weiter. Also man kann wirklich sagen, was in den letzten Jahren so aufgekommen ist an Software für Linux, ist wirklich beachtlich. Ja. Im Prinzip fehlen eigentlich nur die Spiele. Und das muss man ganz klar sagen, das ist noch ein Knackpunkt. Ja. Also wer seinen Computer hauptsächlich zum Spielen benutzt, der wird eben als Hauptsystem das Linux nicht nutzen. Vielleicht als Zusatzsystem, wenn er dann eben mal längere Zeit im Internet surft, dass er dann umbootet zur Sicherheit, weil sicherer surfen als unter einer Linux-Oberfläche gibt es momentan nicht. Ja? Also absolut Es ist eine sehr schöne Geschichte und ja, es mag vielleicht in der Theorie Viren Trojaner geben und so weiter. Ja, klar, natürlich. Aber ich sag mal, durch die Systemarchitektur ist eigentlich GNU Linux dermaßen unangreifbar, dass man da wirklich als Normalbenutzer ja, sich getrost zurücklehnen kann. Klar, der Marktanteil, wenn der mal so hoch ist wie der Marktanteil von Windows, dass es dann stärkere Bedrohungen gibt, das dürfte auch klar sein, ja. Und genau dasselbe gilt auch für andere Betriebssysteme, eigentlich für jedes Betriebssystem, weil wenn die natürlich auf der, sag ich mal, Abschussliste stehen, dann sind die Programmierer auch ziemlich kreativ, was Schadsoftware anbetrifft. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass eben vom grundlegenden System her, wie man das System überhaupt verwaltet oder wie GNU Linux das System überhaupt verwaltet, dass es vom Prinzip her schon also sehr, sehr schwierig wird, einen vernünftigen Angriff auf das System zu führen, ohne dass man lokalen Zugriff hat. Ja. Denn fast alle Angriffsszenarien, die sich mit GNU Linux beschäftigen, basieren darauf, dass man Zugang zu einem lokalen System hat, also zu einem lokalen Rechner. Und jeder weiß eigentlich, wenn jemand physischen Zugriff auf ein lokales System hat, dann ist, ja, ist es sehr, sehr schwer, das System einigermaßen abzusichern. Gut. Also, ein sicheres, gutes, schnelles, günstiges, heißt kostenloses Betriebssystem mit Long-Term Support. Was will man mehr? Und auch wenn ihr jetzt denkt, das wäre eine Werbeeinlage gewesen für Ubuntu, nein, ist es absolut nicht. Ich mag eigentlich die Vielfalt von verschiedenen Betriebssystemen durchaus. Ja. Wie gesagt, ich habe meinen Vista-Rechner. Ja, jetzt nicht raune, nicht. Oh. Ja. Ich habe einen XP-Rechner noch. Der hängt am TV momentan oder am Monitor. Ich sag zwar TV, aber das ist eigentlich bei mir ein riesen Monitor. Sonst ist es nichts. Hab kein TV mehr in dem Sinne. dann habe ich eben zwei Ubuntu-Rechner, wobei ein Rechner teilt sich natürlich, klar, die Festplatte Ubuntu und das Vista, das ist der große Rechner, mit dem jetzt auch die Aufzeichnung, die Live-Aufzeichnung gemacht wird oder wo eben aufgenommen wird. Ja, da wird also gerade nur noch der Soundeingang gesampelt, mehr wird da nicht gemacht. Übrigens auch mit Audacity auf dem auf Windows, weil auch für Windows gibt es Audacity. Also ich habe da eigentlich nichts gegen verschiedene Betriebssysteme. Nur man muss sich vorstellen oder man muss sich fragen, wo macht man die eigentlich wichtigen Sachen? Das ist bei mir ganz klar Linux, Ubuntu. Ich benutze diese Distribution schon seit ziemlich langer Zeit und ich habe auch viele andere Distributionen immer mal zwischendrin ausprobiert, vor allem nach dem, ja, ich will mal Anführungszeichen sagen, Desaster von Ubuntu 9.1.0. Aber ich konnte nichts Besseres finden. Ja, ganz klar. Ja, und deswegen von Sachen Sicherheit, Geschwindigkeit und Stabilität, da ist eben bei mir klar Linux angesagt. Ja. Aber da ich auch so WoW zocke und so, ja, deswegen habe ich auch mein Windows noch drauf installiert, deswegen brauche ich auch nicht das Update für Windows 7 momentan. Solange ich kein Windows 7 für 50€ kriege, wie ihr mal versprochen habt, ja, und dann eine Aktion gemacht habt, liebes Microsoft, die dann nur 2000 Stück beinhaltet, werde ich kein Windows 7 installieren, kein Windows kaufen, ja, 50€, mehr gebe ich dafür nicht aus, basta. Deswegen habe ich eben auch das nicht, also nicht aktualisiert, weil ich das nicht brauche, meine Spiele laufen sehr, sehr gut unter Vista und fertig. So viel zu dem Thema. Und kurz ansprechen möchte ich noch, das habe ich letzte Woche auch angekündigt, Android Froyo 2.2 ist ja jetzt ja so gut wie draußen. Ja. Und viele haben es schon probiert auf ihren Nexus One und so weiter, und alle sind recht begeistert, und ja, es ist schön, dass jetzt auch mal Android die gebührende Ehre zuteil wird, ja, mal so ein bisschen Hype-Luft zu schnuppern, ja. Aber das Ganze hat natürlich auch Schatten, nämlich Android Froyo 2.2 ist nur für neuere Geräte geeignet und Besitzer älterer Geräte, und jetzt kommt die Definition von ältere Geräte, das ist sehr, sehr strittig, ja. Die schauen halt in die Röhre. Das ist in der Regel auch nicht so schlimm. Ja, ist halt mal so. Ich habe mein G1 auch im Februar gleich, als es rauskam, letztes Jahr gekauft. Und ja, ich kann mich halt jetzt nicht beschweren, wenn jetzt Android 2.2 nicht mehr darauf läuft. Es würde zwar theoretisch darauf laufen, aber offenbar interessiert das weder den Netzbetreiber noch ernsthaft jetzt Google, weil eben diese Geräte schon so alt sind. Und es ist nun halt mal alt, da kann man nichts machen. Ja, das muss man so eben so sehen, das ist momentan im Mobilbereich eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Ja. Und ich bin froh, ja, dass das Betriebssystem sich so schnell weiterentwickelt, dass eben auch gesagt werden muss, die Hardware ist veraltet. Übrigens, Schuld an dem ganzen Dilemma haben auf jeden Fall die Hardwarehersteller, weil die denken, sie müssten jeden Cent sparen. Ja, und statt gleich 8 GB Speicher reinzuhauen, ja, dann mit 256 MB anfangen. Ja, also so 80er-mäßig. Ja, wollen wir nicht übertreiben, 90er-mäßig. Ja. Es ist einfach so, dass die Firmen oftmals am unteren Limit produzieren, damit sie eben möglichst hohe Gewinne einfahren können. Warum bringt nicht mal ein Hersteller ein Gerät heraus, wo maximal möglich technische Möglichkeiten bietet? Und das Gerät, das wird dann auch vielleicht für 3 oder 4 Jahre mit Android, mit der neuesten Android-Version versorgt. Ja. Also so ganz nachvollziehen kann ich manche Schritte der Hardwarehersteller nicht. Allerdings HTC hat mit dem Evo jetzt doch einiges schon bewegt, und auch das ist ein Gerät, wo eigentlich jetzt für die nächsten Jahre sicher sein muss. Allerdings, sind wir mal ehrlich, Smartphones, Handy, ja, 2 Jahre Vertrag, dann wird eh neues gekauft, ja. Also zumindest ist es bei mir so, 2 Jahre ein Handy und dann habe ich die Schnauze voll, das ist ganz klar. Ich weiß, es gibt Leute, die benutzen Handy Ewigkeiten, aber diese Leute, das ist auch nicht die Zielgruppe von Android oder von anderen Smartphones, ja. Die eben halt darauf abzielen, dass immer wieder neue Programme darauf zu benutzen, und irgendwann gibt's halt mal eine Grenze, ja. Irgendwann muss die Hardware halt ausgetauscht werden. Und ich sag's halt mal so, ich wäre wirklich sauer, wenn jetzt die Entwicklung von Android langsamer voranschreiten würde, nur weil die Leute mit ihren alten Geräten rumjammern. Hört sich hart an. Ich gehöre auch zu diesen Leuten mit den alten Geräten, weil ich glaube, schweren Herzens muss ich mein G1 jetzt mittlerweile als alt bezeichnen, ja, weil es eben wirklich nicht mehr dem neuesten Stand entspricht. Aber bin ich zufrieden damit, und es wird auch genutzt. Aber wenn jetzt halt nächstes Jahr eben mein Vertrag am Auslaufen ist, dann wird ein neues geholt. Und zwar das Neueste, ja, und dann bin ich für die nächsten 2 Jahre wieder sicher. Jetzt kommt allerdings die Einschränkung, und da muss ich sagen, Hardwarefirmen, geht in die Ecke und schämt euch eine Runde. Es werden tatsächlich jetzt noch Geräte neu auf den Markt geworfen, die mit Android 1.5 ausgeliefert werden. Das ist eine Frechheit. Und dann wird eben, wie passiert, auf einmal angekündigt, ja gut, okay, wir hatten zwar gesagt, dass Android 2.0 läuft, aber jetzt haben wir festgestellt, es funktioniert nicht. Unser Gerät ist technisch nicht dafür geeignet, es hat nicht genug Power. Also, wir machen noch ein Update auf 1.6, aber dann ist Schluss. Obwohl 1.6 bereits jetzt ja veraltet ist schon wieder. Ja, was soll man da machen? Nichts kann man machen, man kann sich nur ärgern und dann halt von der entsprechenden Hardwarefirma in Zukunft nichts mehr kaufen. Ja. Das ist so wie überall. Wenn eine Hardwarefirma die Kunden an der Nase rumführt, dann muss man eben die Konsequenzen ziehen. Jammern hilft da nicht, sondern nur das nächste Mal dann halt vielleicht gleich ein offizielles Android-Handy holen, ja, oder eins, wo man weiß, wo also schnell reagiert. Die Leute, die zum Beispiel bei uns ein Milestone, furchtbarer Name, ich sag mal Droid, so ist der richtige Name, Droid, ein Motorola Droid gekauft haben, ja, die werden jetzt belohnt, denn es soll schon demnächst das Update auf 2.2 folgen. Und da zeigt Motorola, dass sie auf jeden Fall auch sich... wieder mein Android-Handy, was will denn das? Das will Aufmerksamkeit. Soll dann eben zeigen, dass... dass eben hier die mit der... Ich bin ganz aus dem Konzept raus. Scheiße. Nein! Na gut, also Motorola soll damit eben, demonstrieren damit, dass sie eben sich um die Kunden kümmern und eben versuchen, die neueste Version auch rauszubringen für ihre Handys und zeigen auch, dass ihre Handys technisch sehr wohl in der Lage sind, noch zukünftige Generationen von Android zu verarbeiten. Und das heißt dann, es gibt dann ein Signal für die Kunden, ja, also auf solche Firmen kann man sich verlassen. Ja, gut. Und jetzt zeige ich euch mal kurz noch das Programm. Das ist auch eine Android-Applikation, das sich hier schon die ganze Zeit meldet und stört. Das ist nämlich eine Zeitansage. Zu jeder halben Stunde sagt mir das die Zeit durch. Und das ist super toll, weil ich immer unterwegs bin und ich nutze das Handy auch als Uhrersatz. Und dann kriege ich das praktisch immer so unterwegs gesagt. Ist eine tolle Geschichte. Auch daheim nutze ich das. Brauche ich nie auf die Uhr zu gucken. Wunderbar. Und das Ganze nennt sich Yusoko Tokei. Die Ansage ist in Japanisch. Mir macht das nicht viel aus, weil ich zumindest die Uhrzeit Japanisch noch verstehe. Ja. Und ich kann es mal hier benutzen. Dann könnt ihr es mal hören. Also ich lasse jetzt mal hier den Test laufen. Moment. Ja, und das ist dann eben jetzt 2:30. Und also das ist dann die Ansage, wo dann eben immer durchläuft und das hört ihr jetzt hier im Hintergrund, ja. Also Yusoko Tokei, ganz süßes Manga-Girl, präsentiert das, ja. Und entsprechend ist diese Stimme auch total kawaii. Und wer also des Japanischen insofern mächtig ist, dass er gerade noch die Uhr Zeit versteht, dem kann ich das empfehlen, ist im Android Marketplace erhältlich. So, und jetzt noch was Tolles, weil wir schon bei Anime und Manga Girls sind, K-On! Mugis Tsumugi, ja, ein Charakter aus K-On!, kurz Mugi, ja, diese Bento-Box von Mugi wurde jetzt nachgekocht. Ja, ein Otaku hat es tatsächlich geschafft und hat die Bento-Box, also das ist so eine Art Lunchbox, ja, eine aufwendige Lunchbox mit verschiedenen Leckereien drin, nachgekocht, ja. Und das ist jetzt wirklich, und ich finde das wirklich toll, weil das ist eins von den Sachen, eigentlich die einzige Sache, die mich die Woche noch interessiert hat. Sonst gab es nichts Interessantes die Woche. Nee, wirklich nichts. Absolut nichts Interessantes diese Woche. Nein, nichts Interessantes diese Woche. Ausrufezeichen. Und deswegen hier diese Bento-Box. Ich habe den Artikel verlinkt. Ja, müsst ihr euch mal anschauen. Es ist wirklich aufwendig gemacht. Sehr schön. Also zunächst mal wurde so eine Bento-Box bestellt, die auch sehr aufwendig aussieht. Und original der Bento-Box entspringt, die eben die Mugi benutzt in dem K-On! Anime. Übrigens, K-On! Anime, absoluter Tipp. Ich habe schon Tränen gelacht. Ist wirklich total abgedreht. Eine Girl-Rock-Band die eigentlich noch Schüler sind, versuchen, ja, sag ich mal, zu lernen, damit sie so gut spielen, dass sie auch auf einem großen Event auftreten können. Ja, genau. Ja, Chaos ist vorprogrammiert. Kein Chaos allerdings hier in der Bento-Box, denn da ist alles super toll geordnet und wer schon mal eine japanische Bento-Box gesehen hat, weiß, dass die äußerst aufwendig sind. Da sind verschiedene Reisleckereien drin, ja, Süßigkeiten, Erdbeeren, Trauben auch, ja, und Inari sind da drin. Das sind so süße, gefüllte Tofu-Teigtaschen. Ja. Und ja, alles sehr, sehr schön angerichtet und eben genauso wie in dem Anime. Und das sind auch dann Bilder drin, die das dann eben vergleichen hier. Es ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu sehen, wie er diese Bento-Box dann gemacht hat vom ja, Bestellen hier, wie das Paket ankommt mit der Bento-Box drin und so weiter, ja. Und was ist dann, CD hat er auch noch hier, und hat dann eben die Sachen gekocht und genauso einsortiert, also akribisch genau wie in dem Anime zu sehen. Und ich habe jetzt schon wieder so Hunger. Ich habe zwar gerade vor dem Podcast hier noch was gegessen, aber jetzt könnte ich gerade wieder hier so in so eine Bento-Box reinschlüpfen und ja. Mir etwas Gutes tun. Ja, also, das war das Interessanteste der Woche, dass ein Otaku Mugis Bento Box nachgekocht hat. Und damit ist der Podcast auch für diese Woche beendet. Ich wünsche euch eine schöne weitere Woche. Kann ich ja so sagen, weil es ja jetzt immer Montag ist. Und bis nächste Woche hoffentlich. Wenn ihr wieder einschalten würde, würde mich das sehr, sehr freuen. Bis denn. Tschüss.